Schön. Wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön warm? Ist ja auch Sommer, wollte euch nur mal informieren, nicht jammern, gell? Genau. Ich mache heute den zweiten Teil von Bibelauslegung von Jesus lernen. Mal schauen, Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, vielleicht splitte ich das nochmal auf. Die Bibel ist überhaupt, ist wunderbar, oder? Weil unser Gott wunderbar ist. Ohne die Bibel wüssten wir nicht viel von Gott. Nur Mutmaßungen, höchstwahrscheinlich. Irgendwelche Überlieferungen, die mit Sicherheit nicht zielführend wären. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir die Bibel haben, auch heute noch. Er hat seine Hand über die Bibel gehalten und wir dürfen sie lesen. Wir dürfen damit arbeiten und dürfen darin sehen, wie Gott ist und was er von uns Menschen sich wünscht, was sein Plan für die Menschen ist. Wir dürfen sehen, dass er einen Heilsplan hatte, wissen, wie die Schöpfung, wo das alles herkommt und so weiter. Ganz, ganz viele Dinge. Und er hat uns, glaube ich, Dinge an die Hand gegeben, wenn wir das ernst nehmen, wie wir auch mit seinem Wort umgehen sollen, wie wir sie handeln sollen. Und das ist leider über die Jahrhunderte, die Jahrtausende oftmals schiefgelaufen. Was ist alles schon im Namen der Bibel angerichtet worden? Denk mal an die Kreuzzüge. So im Rückblick. Da gäbe es ganz viel zu erzählen, was alles im Namen dessen, der der Initiator ist, der der Ursprung ist von allem, gemacht wurde. Negatives gemacht wurde, Böses gemacht wurde. Und es wurde begründet mit der Bibel. Mit Worten aus der Bibel. Jetzt denkt mal an euer persönliches Leben. Habt ihr nicht schon mal jemanden mit einem Bibelwort mal was einen Seitenhieb gegeben? Gesagt, so steht's aber. So ist das zu verstehen. So musst du das machen. Die Bibel ist ja auch wie ein Schwert, lehrt sie uns. Ein Schwert, da kann man sich verteidigen, ganz bestimmt, wenn Angriffe kommen. Aber man kann auch manches Schlimme mit einem Schwert anrichten, kann andere verletzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen und verstehen und anwenden dann auch, wie wir mit der Bibel umzugehen haben. Wie der, der sie uns an die Hand gegeben hat, das möchte. Und wie er das auch gemacht hat, wie Jesus das gemacht hat. Deswegen Bibelauslegung von Jesus lernen. In einem der Pastoralbriefe, im zweiten Timotheusbrief, da gibt Paulus seinem Ziehsohn eine wunderbare Anweisung und die gilt auch für uns heute. Die sollten wir beherzigen. Ich lese uns die als Einstieg nochmal vor. 2. Timotheus 2,15, da sagt er zu ihm, gib dir Mühe, dich als bewährt zu erweisen. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Ja, die Elberfelder sagt hier, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Und wenn die Bibel sowas sagt, wenn so eine Anweisung kommt, dann steckt da natürlich auch die Gefahr dahinter, dass ich es eben krumm schneiden kann oder falsch behandeln kann, das Wort Gottes, dass ich falsch damit umgehen kann, dass ich sogar Menschen verletzen kann damit, dass es mir und anderen zum Schaden werden kann, wenn ich es falsch anwende. Das muss man wissen. Ich hatte eine wunderbare Oma. Die ist leider schon viele Jahre tot. Aber Omas sollte man wertschätzen, wirklich. Wenn du noch eine hast, sag ihr das mal, dass es wunderbar ist, dass Gott sie in dein Leben gestellt hat. Als ich noch klein war und aus der Schule manchmal heimkam, manchmal schon vorher, da war die Oma immer da. Meine Eltern, die waren beide voll erwerbstätig. Die Oma hat uns großgezogen. Und unter anderem hat sie mir manchmal einen Apfel zurechtgemacht. Ja, ich war da noch zu klein, so einen großen Apfel. Klar kann man reinbeißen, aber schöner ist es, wenn der schön gerade geschnitten ist und alles, was man so nicht mag, ich mochte die Innereien nicht so, manche essen sie ja ganz, aber ich zu der Zeit nicht. Und meistens hatten wir die Oma auch die Schale noch runter. Ich weiß, da werden manche gleich schreien, da steckt doch das Beste drin. Genau. Aber die hat mir, müsst ihr euch vorstellen, den schön geschnitten, kleine, schöne Stückchen mir gemacht und dann habe ich den Apfel genossen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild auch hierfür, dass wir die Bibel gerade schneiden sollen, so zurecht machen sollen, dass sie passt für uns, dass wir sie gerne genießen, dass wir sie kauen und gut verdauen können. Und so sollte man auch umgehen, wenn man anderen aus dem Wort Gottes heraus was weitergeben. Und unser Leben sollte auch so sein, dass es passt, dass es gerade geschnitten ist, Leute. Fünf Kriterien habe ich jetzt rausgesucht, die uns helfen können, wenn wir wollen und wenn wir es anwenden, dass wir eine ausgewogene Bibelauslegung uns angewöhnen. Vielleicht hast du es ja schon. Ich denke, einige davon oder vielleicht auch alle setzt du schon bewusst oder unbewusst um. Vorab nochmal zwei Aussagen. Bei aller Bibelauslegung, bei allen Kriterien ist mir das ganz wichtig, dass das vorangeht und dass das sitzt auch, dass uns das bewusst ist. Auch aus dem 2. Timotheusbrief 3,16, da steht, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Ganz wichtig. Alles, was da drin steht, kommt von Gott. Hat Gottes Geist den Schreibern eingegeben. Ja? Und dann sagt sie, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen, nicht nach unserem Gutdenken. Manchmal benutzen wir die Bibel und wollen andere damit erziehen, wie sie ihr Leben gestalten sollen, wie wir denken, dass es passt. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, nicht unser Wille zählt, Gottes Wille zählt. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schriften allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Halleluja. Hey, alles, was in unserem Leben auf uns zukommt oder gerade da ist, mit Hilfe der Schrift, mit Hilfe des Wortes Gottes, sagt die Bibel hier, sind wir ausgerüstet und zugerüstet, da durchzugehen. Manchmal denkt man, wir schaffen das nicht. Aber die Bibel sagt, unser Gott sagt uns zu, er lässt nie mehr zu, als was wir auch schaffen werden, wenn du zu ihm gehörst. Er geht sogar so weit, dass er sagt, alles, was von mir kommt, alles, was du durchlebst, muss, weil du mich liebst, weil du mit mir verbunden bist, muss dir zum Besten mitwirken. Manchmal rebelliert da mein Verstand und sagt, ha, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann brauchst du einen kindlichen Glauben, brauchst ein kindliches Zutrauen, dass ich sage, ha, trotzdem ist das wohl so. Manches werden wir hier nicht sehen, dass es gut für uns war. Aber in der Ewigkeit, garantiere ich euch, in der Ewigkeit bei ihm, ewig werden wir alle leben. Jeder Mensch da draußen lebt ewig. Es kommt nur darauf an, wo. Wo. Und ich hoffe, ihr wisst, es gibt nur zwei Häfen, auf die wir zusteuern. Ja? Entweder du fährst in den Hafen Himmel ein oder Hölle. Aber ewig leben wird jeder Mensch. Halleluja. Wir sind ausgerüstet mit der Bibel. Und es ist genial, dass wir sie haben. Und die zweite Bibelstelle, die ich da noch vorausschicke, aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, da sagt er, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens, also wenn wir mit der Bibel umgehen, das ist auch dann das letzte Kriterium, was da noch kommt, wenn wir es heute schaffen, wahrscheinlich nicht. Wenn wir mit der Bibel umgehen, sie hat nur ein Ziel, sagt sie, ein Ziel. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt, das muss uns leiten, Leute. Die Liebe Gottes, diese Agabeliebe, die es auch möglich macht, mit schwierigen Dingen, mit schwierigen Menschen, mit herausfordernden Situationen recht umzugehen, sich richtig zu verhalten. Die Bibel so zu interpretieren, so weiterzugeben, so das Leben zu gestalten, dass die Liebe sichtbar ist, dass der Gott der Liebe sichtbar wird. Halleluja. Und das wollte ich vorausschicken, einfach, damit ihr wisst, wenn ich jetzt gewisse Kriterien auslege, Bibelstellen auslege, ich die Bibel an keiner Stelle relativiere. Das, was hier an Timotheus weitergegeben wurde, gilt und muss für uns gelten, wenn wir Bibel auslegen. Ja? Ich starte einfach mal mit dem ersten Kriterium. Alle Theologie, Bibelauslegung, Gotteslehre, bedarf der Ergänzung. Alle. Von jedem, egal von wem sie kommt. Wir brauchen Ergänzung. Und wir sehen das ganz deutlich auch am Beispiel Jesu. Wir wollen ja von ihm lernen. Er war zu 100% Gott, als er hier war, als Mensch. Aber er war auch zu 100% Mensch. Das ist ein Geheimnis. Ja? Das können wir mit unserem dreidimensionalen Verstand nicht ganz fassen. Aber glauben können wir es, annehmen können wir es und sollten wir auch. Und wenn wir uns den Bericht ansehen, aus dem Lukas-Evangelium zum Beispiel, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, ja, Lukas 2, 46, wer es mal nachlesen will, da können wir das ganz deutlich sehen, dass er auf Ergänzung aus war, dass er lernen wollte von den Menschen in seinem Umfeld. Ja. Seine Eltern waren schon fast drei Tagesreisen wieder weg aus Jerusalem und haben dann gecheckt, er ist gar nicht bei der Familie, ist gar nicht bei den Verwandten, wir müssen zurück und ihn suchen und haben ihn dann im Tempel gefunden. Und er saß bei den Schriftgelehrten, Jesus saß bei denen, hat mit denen gesprochen, hat denen Fragen gestellt, ja, und wollte wissen, was ihre Erkenntnis ist von Gott und wollte sich dadurch einfach Wissen aneignen von Gott her. Jesus, der ganz Gott war. Und dann steht da in Vers 52, so wuchs Jesus heran, sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu und er war geliebt von Gott und den Menschen. Gott liebt es, wenn du verstanden hast, dass du auf Ergänzung angelegt bist. Gott liebt es, wenn du verstanden hast, dass du kein Einzelkämpfer sein sollst. Das will er nicht. Er will, dass du miteinander, mit anderen Christen, mit anderen Menschen unterwegs bist. So wie Jesus Ergänzung und göttliche Wahrheit sucht, das sollen wir das auch machen. Leute, unser aller Erkenntnis, sagt die Bibel, ist und bleibt Stückwerk. Solange wir hier als Menschen sind, bleiben immer Fragen offen. Wird Erkenntnis immer weiter wachsen? Ja? Wir sehen das ganz deutlich. Schaut ins Alte Testament hinein. Da war einfach die Erkenntnis von den Menschen damals war begrenzt, bis zu einem gewissen Punkt immer. Sehen wir ganz deutlich, manche Aussagen, die sie gemacht haben, die sind nicht mehr haltbar heute in dem Lichte Jesu. Aber sie stehen in der Bibel. Aber das war ihr Erkenntnisstand damals. Und so ist das heute auch. Manches, was ich vor 20 Jahren gepredigt habe, würde ich in dem Stil und in der Art und Weise heute vielleicht nicht mehr so formulieren. Aber damals war das, was Gott mir gezeigt hat und er hat dadurch Segen geschenkt. Ja? Nicht, dass das falsch war, aber die Erkenntnis ist gewachsen. Keiner weiß alles von uns. Keiner hat alles, keiner kann alles. Hey, es wäre krass, wenn das so wäre. Wenn es tatsächlich so eine eierlegende Wollmilchsau gäbe. Oder? Schon manchmal haben leider gerade im geistlichen Dienst manche gedacht, sie müssten alles abdecken. Und das hat so manchen Schaden hinterlassen, glaube ich. Dienste sind nicht gesehen worden, Berufungen nicht erkannt worden, weil einer gedacht hat, ich decke das alles ab. Wir brauchen einander. Halleluja. Wir sollten als Jünger Jesu echt aufhören, danach zu streben, möglichst unabhängig von anderen Gläubigen zu sein. Wenn das dein Denken ist, wenn du deswegen Bibel liest, um möglichst deinen Kopf voll zu stopfen mit Wissen, mehr zu wissen wie andere, immer eine Bibelstelle parat zu haben, das ist nicht gut. Ist nicht gut. Lass dich doch ergänzen. Hör doch, was andere von Gott wissen. Wo sie stehen, was sie gelernt haben. Natürlich soll kein Mensch den Platz Gottes in unserem Leben einnehmen. Ist ja klar. Das nicht. Aber wisst ihr was? Gott will auch nicht den Platz von Mitmenschen einnehmen. Das will er auch nicht. Gemeinschaft untereinander und Ergänzung, behaupte ich, sind perfekte Schöpfungsordnung. Perfekte Schöpfungsordnung. In 1. Mose 2, Vers 18 steht was Wunderbares. Meistens in einem anderen Kontext zitiert, aber ich glaube, es gilt auch hier. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ist nicht gut. Ist nicht gut, dass du allein in deiner Erkenntnissuppe schwimmst und rumdümpelst. Wir brauchen dich. Wir brauchen einander. Und wisst ihr, wenn wir über Ergänzung reden, müssen wir verstehen, dass es in manchen Bereichen der Bibel, gerade in Randbereichen der Theologie, manchmal ein sowohl als auch gibt. Nicht immer nur entweder oder. Manchmal gibt es ein sowohl als auch. Natürlich dürfen wir dabei auf keinen Fall an grundlegenden Wahrheiten rütteln. Da gibt es kein sowohl als auch. Ja? Wenn wir über die Menschwerdung Jesu zum Beispiel reden, Jungfrauengeburt, das Kreuz, Golgatha, viele andere Grundwahrheiten, daran dürfen wir auf keinen Fall herumtheologisieren. Aber wisst ihr was? Ob jemand beim Beten sitzt, steht oder liegt, ob die Hände oben sind oder unten, ob sie gefaltet sind, ob sonst irgendwie eine Haltung da ist in dem Bereich. Egal. Die Herzenshaltung ist hier entscheidend. Nicht die Körperhaltung, die kann das ausdrücken, aber ist nicht entscheidend. Aber wie ist darüber schon gestritten worden? Hatte Adam einen Bauchnabel? Könnten wir drüber diskutieren, oder? Darf eine Frau kurze Haare haben? Werde ich bei der Entrückung überhaupt dabei sein, wenn ich gerade in diesem Augenblick irgendeinen Scheiß baue? Hatte Jesus lange Haare und einen Bart? Wissen wir nicht. Gut. Zu welcher Konfession musst du überhaupt gehören, um gerettet zu werden? Ihr Lieben, was haben sich die Christen schon den Köpfe eingeschlagen wegen solcher und anderen Fragen? Auch bitte versuchen wir doch, die unterschiedlichen Sichtweisen als Ergänzung zu sehen. Und lasst uns lernen, das Gute vom weniger Guten zu trennen. Paulus hat den Thessalonichern mal was ans Herz gelegt. Und ich nehme das hier in diesen Kontext mit hinein. 1. Thessalonicher 5, 21. Er sagt, prüft aber alles und das Gute, das behaltet. Wollen wir das so machen? In aller Zukunft prüfen, was der andere an Erkenntnis hat. Und was da Gutes drinsteckt, das behalten wir und bauen drauf auf. Halleluja. Und dabei versuchen wir ausgewogen zu bleiben, ihr Lieben. Ging mir manchmal auch schon so. Manche Christen werden ja gerne Fans von bestimmten theologischen Richtungen und bestimmten Predigern dann. Sie hören dann nur noch diese Predigten, lesen nur noch Bücher in diese Richtung, besuchen nur noch Seminare, die in ihre spezifische Richtung passen, googeln nur noch in die Richtung. Dann kommt natürlich auch nur noch das in die Richtung. Und mit Sicherheit, der Heilige Geist betont manchmal manche Wahrheiten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ausgewogen bleiben, ihr Lieben. Das ist ein Schlüssel, Ich finde, einer der Hauptschlüssel, den die Bibel uns zeigt fürs Leben, fürs Sterben, für alle Theologie, für alle Beziehungen, fast alle Bereiche des Lebens, braucht es eine Ausgewogenheit. Der Prediger sagt, ich glaube, in, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Prediger 5 oder 7 steht das mal drin, er sagt, meidet die Extreme. Auch im Frommsein warnt er davon, extrem zu sein. Vergiss nicht, sagt er, das Leben zu genießen. Die Frau deiner Jugend und so weiter. Essen und Trinken. Wenn du das genießen kannst, hast du schon ganz viel gewonnen. Halleluja. Hast du schon Hunger, Heinz? Gut. Ja. Aber solche Dinge, solche Unausgewogenheiten, da müssen wir aufpassen, dass das nicht auf Kosten des Gesamtzeugnisses der Bibel geht. Auch manche Betonung, die da ist. Es gilt immer der Grundsatz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem. Das ist das Schlüsselwort hier in diesem Satz. In 5. Mose 8, Vers 3 steht das zum Beispiel. Der Mensch lebt von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Ist das nicht gut? Ist das nicht genial? Wenn du die Bibel liest, ernährst du dich immer gut. Du musst nicht alles verstehen. Sagt die Bibel an keiner Stelle, dass du sie verstanden haben musst überall, damit es dir gut tut. Essen musst du sie, lesen musst du sie. Und manchmal macht der Heilige Geist einen Blob und es kommt ein Erkenntnisschub, es kommt eine Wegweisung, es kommt ein Trost, es kommt eine Korrektur, was auch immer du gerade brauchst. Halleluja. Ich sage euch, die ausgewogene Ernährung des inwendigen Menschen ist mindestens genauso wichtig wie die des äußeren Menschen. Äpfel sind super gesund, oder? Aber iss mal die nächsten 4 Wochen nur Äpfel. So weit kommst du gar nicht. So gesund er ist, du brauchst auch andere Nahrungsmittel. Halleluja. Ich reite da ein wenig drauf rum auf diesem ersten Kriterium, weil ich glaube, dass da so viel falsch läuft. Ja, so viel in die falsche Richtung geht. Ergänzung muss uns ein wichtiges Anliegen sein, wenn wir Jesu Vorbild auch hierin ernst nehmen und ihm nacheifern wollen. Halleluja. Unsere Theologie, ich sage es nochmal, bleibt auf Erden Stückwerk. Wir brauchen einander. Letzter Bibelvers für dieses Kriterium. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das heißt, ich lege mal ganz schlicht aus, Alex, du kannst nicht sagen zu Elge, Elge, wir brauchen dich nicht. Und die Elge kann ich sagen, Heinz, was du mir erzählst, ist überhaupt nicht wichtig. Und die Manu kann es nicht zum Rainer sagen und so weiter. So ist das gemeint, ganz einfach. Ja? Wir brauchen einander, will uns Gott sagen. Jeder ist wichtig, jeder ist Glied am Leib. Halleluja. So, ihr schwitzt, gell? Wisst ihr was? Ich mache einfach hier einen Cut und mache dann noch einen Teil draus. Und wir trinken jetzt einen kühlen Kaffee. Und essen Kirschen. Ich habe gesehen, das Kaffee-Team hat Kirschen unten auf den Tisch gestellt. Vielen lieben Dank euch, dass ihr euch da immer so super kümmert. Und das Lobpreisteam hat noch ein Abschlusslied, glaube ich, für uns. Und Nancy, ich